Natürlicher Reichtum oder künstliche Ergänzung? In uns Menschen steckt wesentlich mehr vom Sammler als vom Jäger. Dafür spricht die Tatsache, dass wir zwar problemlos ohne Fleisch, aber keinesfalls ohne Obst und Gemüse überleben können. Nahezu alle Vitamine, also Stoffe, die lebenswichtig sind und die wir über die Nahrung aufnehmen müssen, sind pflanzlichen Ursprungs. Weil es in unserer langen Entwicklungsgeschichte nie einen ernsthaften Engpass an vegetarischer Nahrung gab, konnten wir überleben, ohne selbst die Programme in unserem Erbgut zu besitzen, mit denen sich bei Mangelsituationen diese Vitamine herstellen ließen. Beispielsweise verloren der Mensch und ein paar wenige andere Wirbeltiere die Fähigkeit, Vitamin C selbst zu synthetisieren, ohne dass das Probleme mit sich gebracht hätte. Denn solange wir uns nicht ohne ausreichend Obst und Gemüse auf eine lange Seereise begeben, also unsere angestammte Lebensweise nicht tiefgreifend ändern, erkranken wir auch nicht an Skorbut. Jedes bekannte Vitamindefizit der jüngeren Menschheitsgeschichte hat seinen Ursprung in Veränderungen der Lebensumstände, die so akut waren, dass wir uns genetisch nicht anpassen konnten. Und immer gingen technologische oder ideologische Neuerungen diesen Veränderungen voraus. Da Vitamine bei nahezu allen Körperfunktionen eine Rolle spielen, ist es also nicht verwunderlich, dass jeglicher Vitaminmangel, ob A, B1, B6, B12, C, D oder E, auf die eine oder andere Art und Weise auch die Hirnfunktion, die Neurogenese im Hippocampus oder den Beta-Amyloid-Stoffwechsel behindert, meist alles zusammen. Wir könnten daher hunderte von Seiten füllen, Vitamin für Vitamin behandeln, um uns am Ende nur eine Frage stellen zu müssen. Wollen wir uns natürlich oder künstlich ernähren? Wollen wir Vitamine durch Obst, Gemüse und andere vollwertige Lebensmittel zu uns nehmen oder doch lieber in Form von Nahrungsergänzungsmitteln? Meine grundsätzliche Empfehlung stützt sich auf die simple Tatsache, dass vollwertige Ernährung alternativlos ist. Selbst die beste Chemie kann die über Jahrmillionen entstandene Komplexität der Natur höchstens ansatzweise simulieren, jedoch keinesfalls ersetzen. In einem biologisch angebauten und damit weitgehend toxinfreien Apfel stecken aber tausende Pflanzenwirkstoffe, die wir größtenteils gerade erst zu verstehen beginnen. Wie kann ein Nahrungsergänzungsmittel da mithalten? Allein vom Vitamin E stellt die Natur mehrere hundert chemische Varianten her. Wollen Sie sich wirklich auf einen Nahrungsmittelkonzern verlassen, der vielleicht ein einziges davon für Sie auswählt, nur weil es sich zufällig so gut synthetisieren lässt? Da entscheide ich mich doch lieber selber für natürliche Vielfalt im Olivenöl, esse dazu täglich meine Ration Mandeln und überlasse es meiner Natur, diejenige Kombination an Vitamin-E-Varianten herauszufinden, die für mich am besten ist. Im Erbgut jedes Einzelnen von uns stecken immerhin einige Millionen Jahre an Lebenserfahrung, auf die wir uns verlassen sollten. Zudem sind Nahrungsergänzungsmittel eigentlich nichts anderes als Medikamente, auch wenn sie leider ohne Rezept frei erhältlich sind. Denn sie beinhalten Wirkstoffe, sonst wäre ihre Einnahme sinnlos. So können Sie im Rahmen einer Therapie durch einen erfahrenen Arzt eingesetzt, der auf mögliche unerwünschte Wirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen achtet, durchaus sinnvoll sein und helfen. Aber eben nur unter Aufsicht, denn alles, was wirkt, kann schließlich auch schaden. Es sollte daher aus Vernunftgründen vor deren Einnahme erst einmal eine Mangelsituation durch einen Arzt festgestellt worden sein. Ein solcher Mangel kann sich aus den Lebensumständen ergeben, zum Beispiel ein Selenmangel durch Landwirtschaft auf selenarmen Böden wie in vielen Gebieten Europas oder auch aus dem eigenen Verhalten, beispielsweise wenn man eine spezielle einseitige Diät verfolgt. Veganismus ist ein Beispiel für eine meist ideell motivierte Form der extremen Ernährung. Man will nicht, dass Tiere getötet werden, man will die Umwelt und die eigene Gesundheit schützen. Veganismus ist zwar gesünder als eine auf reichlicher Zufuhr von Fleischprodukten aus Massentierhaltung basierende Ernährungsweise, aber dennoch abweichend von dem, was unser Jäger- und Sammlerorganismus benötigt. Eine vegane Ernährung ist deshalb nicht so gesund wie eine peskatarische, bei der man nicht auf Fisch und somit auch nicht auf eine wichtige Vitamin B12 und DHA, also Omega-3-Fettsäurenquelle, verzichtet. Durch eine Ernährungsstudie, an der über 73.000 US-amerikanische Adventisten teilnahmen, stellte sich heraus, dass es im Beobachtungszeitraum von knapp 6 Jahren bei den Teilnehmern, die sich vegan ernährten, 15% weniger Todesfälle gab als bei den Fleischessern. Ovo-Lacto-Vegetariern erging es nur wenig besser als den Fleischessern, was an deren Konsum von schädlichen Milchprodukten liegen könnte. Mit einer um 19% geringeren Sterbequote gegenüber den Fleischessern hatten jedoch die Pesketarier die besten Karten, was ihre gesundheitliche Entwicklung anging. Veganern rate ich zur Einnahme von Vitamin B12, da es nur in tierischer Nahrung ausreichend vorhanden ist, sowie von bioaktiven Omega-3-Fettsäuren, dem DHA, gewonnen aus Öl von Meeresalgen. Auch Homozystein ist ein sehr wichtiger Marker, dessen Blutkonzentration sich leicht testen lässt. Wenn kein seltener Gendefekt als Ursache vorliegt, ist Homozystein als ein Zwischenprodukt des Aminosäurenstoffwechsels meist durch einen Mangel an den Vitaminen B6, B9 oder B12 gesundheitsgefährdend erhöht. Je höher der Homozysteinwert, desto höher ist laut einer schwedischen Studie auch das Infarktrisiko, Herz oder Gehirn, und es verdoppelt sich gegenüber Personen mit einem normalen Blutwert die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken. Sieht man sich die Folgen eines chronisch stark erhöhten Homozystein-Blutwertes an, so fällt auf, dass insbesondere die Alzheimer-Demenz fast 5-mal wahrscheinlicher wird, wie eine hirnpathologische Untersuchung ergab. Ein erhöhter Homozystein-Wert und damit auch indirekt ein Mangel an den Vitaminen B6, B9 oder B12 stellt einen eigenständigen und ursächlichen Risikofaktor für Alzheimer dar. Homozystein wirkt neurotoxisch mit besonderer Vorliebe für Nervenzellen, die durch Glutamat stimuliert werden, und das sind so ziemlich alle im Hippocampus. Es ist daher nicht überraschend, dass sich in einer weiteren Studie zeigte, dass sich bei Patienten mit einem anfangs sehr hohen Homozysteinwert der Prozess der Hirnzerstörung durch ein homozysteinabbauendes Vitamingemisch um 50% gegenüber einer unbehandelten Kontrollgruppe verlangsamte. Auch Ben Miller in Bradisons Behandlungsgruppe hatte eine deutlich erhöhte Homozysteinkonzentration von 18 Mikromol pro Liter und wurde deshalb mit den Vitaminen B6, B9 und B12 behandelt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt als oberen Grenzwert 12 Mikromol pro Liter an. Das deutsche Homozystein-Netzwerk hält nach Auswertung verschiedener Studien jedoch erst wesentlich geringere Blutwerte zwischen 6 bis 8 Mikromol pro Liter für sicher. Bradison strebte für seine Patienten Blutkonzentrationen von unter 7 Mikromol pro Liter an. Bei der Fingerstudie wurde Homozystein nicht spezifisch untersucht und behandelt, auch wurde die Nahrung nicht mit B-Vitaminen ergänzt. Vielleicht ging man davon aus, dass es genügt, eine ausgewogene Ernährungsweise anzuregen. Dies mag in den meisten Fällen noch zutreffen. Ich würde dennoch empfehlen, die Werte ärztlich kontrollieren zu lassen, wenn die vollwertige Ernährung wider Erwarten nicht ausreichen sollte, entsprechende Vitamine zu ergänzen.